Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Mit der Schriftstellerin Dagmar Leupold und mit Sylvia Schwab. 7 Romane haben Sie veröffentlicht, Dagmar Leupold. 4 Gedichtbände, 2 Bände mit Essays bzw. vermischtem und dazu verschiedene Übersetzungen aus dem Italienischen. Ihr jüngster Roman trägt den Titel »Die Helligkeit der Nacht – Ein Journal«. In diesem Roman mäandrieren 2 Menschen umeinander, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, nämlich Heinrich von Kleist und Ulrike Meinhof. Und an einer Stelle in ihrem neuen Roman heißt es, ich zitiere jetzt, »Die Meinhof und der Kleist. Auf die Idee muss man erst mal kommen.« Stimmt, darauf muss man wirklich erst mal kommen. Wie sind Sie, Dagmar Leupold, denn auf diese Idee gekommen?
Also mir scheint es heute sehr, sehr schlüssig. Das ist natürlich ein bisschen trügerisch, denn ich konnte das schon auch noch über lange Strecken des Schreibens selber nachvollziehen, den Satz, den Sie gerade zitiert haben. Aber eigentlich, finde ich, gibt es auch sehr viel Zwingendes in diesem Paar.
Gemeinsames, Zwingendes im Sinne von gemeinsam.
Von gemeinsam, aber auch das Trennende, selbst das, was die beiden trennt, und das ist erheblich, finde ich trotzdem für beide bedeutsam. Und grundsätzlich glaube ich sowieso, dass die Literatur so ein Spielraum sein sollte oder bieten sollte. Also auch einfach die Lizenz hat, Zeiträume, sowohl was Zeiten betrifft, die nicht immer nur aufeinander folgen, sondern auch mal zusammen krachen dürfen, als auch die Räume selber dürfen natürlich ein bisschen anders ausfallen als die echten geografischen. Und insofern finde ich schon mal grundsätzlich, darf das gehen, ja. Aber was jetzt die beiden im Besonderen angeht, habe ich beim Wiederlesen von Kleist, was ich eher so zu meinem Vergnügen gemacht habe, also in keiner Absicht, ich musste nicht über ihn schreiben, ich forsche nicht und so weiter, einfach gedacht, Mensch, und das war das Jahr 2007, 2008, also 30 Jahre Deutscher Herbst, 40 Jahre 68, wo man so um die RAF, um Studentenunruhen, um alles, was die beiden Jahreszahlen beinhalten, überhaupt nicht herumkam. Und da habe ich dann, als ich Kleist las, insbesondere Kohlhaas und Penthesilea, gedacht, Mensch, der könnte ein Stück über die Meinhof schreiben. Der könnte ein Stück schreiben, in dem die Meinhof eine ganz wichtige Figur ist. Ja. In allem, was eben auch für andere Stücke, Erzählungen von ihm gilt, als eine Studie über Verblendung, über Fanatismus, über Rigorismus, über eine bestimmte Art, sich zu verirren und auch über eine bestimmte Art von radikalem Lebensentwurf. Und da sehe ich auch durchaus Gemeinsamkeiten in den beiden Personen, Kleist und Meinhof. Das war das eine. Und das andere war eher eine Auseinandersetzung von mir selbst als jemand, der Mitte der 50er Jahre geboren ist, mit so einer Figur wie die Ulrike Meinhof, gut 20 Jahre älter als ich, die ich aber doch schon auch als Halberwachsene erlebt habe, die Jahre der RAF. Und mir fiel auf, dass so eine Zeitzeugenschaft absolut nicht bedeutet, dass man versteht, was vor sich geht. Und jetzt in dem ganzen Rummel, der eben ausbrach mit dieser Jahresrunde, Rundungslogik, ja, habe ich dann auch angefangen, sehr viel zu lesen und mich angefangen, sehr für sie zu interessieren. Also es gab ja auch dann ein paar neue Biografien, neue Dokumente in Archiven, die vorher nicht zugänglich waren und so weiter. Und da schien mir auf einmal die Briefform, die ich dann gewählt habe, oder so eine Art Briefform, Tagebuchbriefform, in der Kleist diese Figur adressieren kann und sie ein bisschen zu seiner eigenen machen, beziehungsweise die Distanz ausmessen kann, die zwischen beiden liegt. Sie hat den Füllfederhalter hingeschmissen, ist zur Armee gegangen und er hat die Armee verlassen und hat angefangen zu schreiben. Also das ist für mich der Schnittpunkt, wo das sozusagen losgeht. Ja?
Die gehen in Gegenrichtung.
Und er muss sein Medium, das Wort, verteidigen gegen jemand, der es fallen gelassen hat, ja, der ihm das Vertrauen entzogen hat.
Was ja ein Begriff ist, der immer wieder auftaucht, der den beiden gemeinsam ist, ist Gewalt.
Richtig.
Und da haben sie im Grunde in Ihren Augen zumindest eine ähnliche innere Einstellung zu, nur Sie gehen einen verschiedenen Weg. Er geht nämlich letztendlich nach innen und sie geht nach außen. Also das ist das einerseits das Gemeinsame und auf der anderen Seite das Trennende?
Richtig. Gewalt ist in gewisser Weise das Scharnier oder der Angelpunkt. Darum dreht sich alles, auch oft in den Einträgen dieses Art Tagebuchs selbst. Und ich würde Ihnen zustimmen, es ist das, was sie verbindet und es ist das, was sie trennt. Es gibt natürlich auch Wortgewalt und Wortmacht und Machtworte. Darüber wird auch nachgedacht. Ein
schönes Sprachspiel überhaupt, ja, in Ihrem Buch. Ja.
Und es ist aber natürlich auch in gewisser Weise von mir selbst als Autorin ausgesehen, was ich der Figur, der Chiffre Kleist in den Mund lege, auch schon eine Form von Selbstbehauptung. Denn natürlich geht es mir um das Wort und um so eine Art Dekontamination, wenn man das mal so sagen kann. Also dass das Wort als Einmischung, als wichtig, als Eingriff auch in was verstanden wird, ja. Und dass man als Leser umgekehrt die Erfahrung hat, was Gewalt bedeutet. Ich finde, das hat man bei Kleist-Lektüren durchaus, ohne dass ein Tropfen Blut fließt. Das finde ich immer noch ein Wunder, ja. Also Gewalt so zu gestalten, dass man sie versteht, aber eben nicht in Handeln zu übersetzen und, braucht man nicht sagen, zerstörerisch zu wirken, ja.
Ja, also wie sie psychologisch funktioniert bei Kleist. Ja. Und zwar auch die Gewalt im positiven Sinn, nämlich im Sinne der Liebe, die ja auch bei Kleist dann eine Gewalt
gibt. Wobei auch da ein gewisser Extremismus zu beobachten ist, ja.
Ich hatte allerdings den Eindruck, es geht nicht nur um Heinrich von Kleist und Ulrike Meinhof, es geht auch noch um etwas anderes. Sie sagten ja selber eben schon diese Briefform. Mhm. Kleist wendet sich in fiktiven Briefen an diese Frau. Er ist letztendlich der Werbende. Irgendwann bekommt er sogar mal Antwort, aber das sind nicht eigentlich wirkliche, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Briefe, sondern das sind Briefe, die er sich einbildet. Deswegen heißt das Ganze ja wohl auch ein Journal. Es ist also eine Einbahnstraße, diese Kommunikation. Warum antwortet sie nicht? Man hätte doch auch ich frage jetzt die Handwerkerin, Dagmar Leupold, einen Roman schreiben können, einen Briefroman, richtig, nach alter Vorlage, wo die beiden sich wirklich richtig fetzen.
Ja und nein. Also eine Briefvorlage, Briefroman nach alter Vorlage, wenn ich an Werther denke, da antwortet der Freund nicht. Ja? Da ist sozusagen der Freund, der Spiegel, dann eben Werther die Gelegenheit hat, sich auszudrücken. Das geht nur in so einer Art Zwiegespräch. Ja? Und das ist eher mein Vorbild, deswegen Briefroman. Und genau genommen ist es ja auch, und deswegen Untertitel ein Journal, ist es eher ein Tagebuch. Das heißt, sie ist so seine innere Adressatin. Ich habe mich nicht dafür entschieden, das in eine echte, in Anführungszeichen, Korrespondenz münden zu lassen, weil ich grundsätzlich an sowas Rekonstruktivistisches, Naturalistisches nicht glaube. Also historische Figuren, historisch verbürgte Figuren, von innen wieder zu beleben durch Einfühlung. Das gibt es ja auch. Also für mich ist zum Beispiel die Christa Wolf so ein Versuch. Kein Ort nirgends mit Günderode und Kleist. Ein sehr schöner Versuch, den ich aber nach 20 Jahren Wiederlesen doch ganz anders gelesen habe als damals. Ja. Und darum ging es mir nicht. Mir ging es schon darum, die beiden wirklich wie Chiffren auch ein bisschen einzusetzen. Und über sozusagen, sie sagten Verben, das stimmt schon, aber das läuft für mich über die Zärtlichkeit der Sprache. Nicht über was Semantisches oder Mitteilungen im Sinne von Liebesbriefen oder, sondern wirklich sozusagen in dem Kampf um den Ausdruck, um sowas wie Sprachschönheit, um sowas wie die Sicherung eines Sprachraums, Sprachkunstraums, eher so in die Richtung, in der die beiden sich treffen, aber eben auch zusammenkrachen dürfen.
Es ist auch in meinen Augen ein Buch der Spiegelungen, was übrigens sehr schön dieser Umschlag zeigt.
Ja, ich finde den auch wirklich. Ja? Ich bin sehr glücklich über den, ja.
Die Helligkeit der Nacht, über den Titel müsste man ja eigentlich auch nochmal sprechen. Es ist Tag auf diesem Umschlag, ein Vorfrühlingshimmel, hellblau, Birkenzweige zart, aber das eben nicht ganz naturalistisch, sondern wie gebrochen, in verschiedenen Spiegeln gebrochen.
Und das stimmt.
Ist es nicht letztendlich auch ein Buch der Spiegelung, nämlich dieser Kleist spiegelt sich in dieser fiktiven Ulrike und aber auch Dagmar Leupold spiegelt sich in diesen beiden Figuren.
Das stimmt, ja. Insofern ist das mit den Spiegeln schon auf dem Umschlag wirklich sehr glücklich, finde ich auch. Und es ist richtig, dass es sozusagen eine drei- oder mehrfache oder vielfache ist, dass ich damit selber auch sehr viel zu tun habe. Und deswegen habe ich mich auch als kleine Figur, so ähnlich wie Hitchcock in seinen Filmen ja auftaucht, tauche ich also auch mal als kleine Figur auf, wobei mir bewusst ist, dass das jetzt nicht jeder Leser sozusagen zwingend als die Autorin, sozusagen die Urheberin ausmacht, aber das macht nichts. Mir war es eben einfach ganz wichtig im Sinne dieser Spiegelung, dass ich sozusagen die Figur Kleist, die wiederum die Figur Meinhof ins Feld schicke, da auch irgendwie drin bin. Und ich glaube grundsätzlich, dass Stoffaneignung so, was ja auch über Figurenaneignung läuft, so läuft. Ja, man liest, man ist ja als jemand, der schreibt, auch immer Leser. Man bleibt ja Leser. Man liest ja ein bisschen die Welt, indem man was Neues drüber schreibt. Und die ganzen Lektüren, die in meinem System drin sind, als sehr leidenschaftliche Leserin, die finden wieder ihren Ausdruck, ja, mhm. Unter Hinzufügung von eigenem. Das ist im Moment ja ein heißes Thema. Ich meine aber was anderes. Ich meine eine wirkliche Transformation, also Stoffwechsel wirklich. Und das ist Ausdruck davon. Also diese Paarkonstellation beziehungsweise diese Art Ménage à trois ist für mich dafür einfach ein in der Literatur funktionierender Ausdruck. Das muss man ja in Konstellationen und Figuren übersetzen.
Dann sind wir, Dagmar Leupold, schon bei einer ersten Musik. Was haben Sie da ausgesucht?
Ja, ich habe ausgesucht einen ganz berühmten Song von dem italienischen Cantautore Lucio Dalla. Das hat mit meiner ersten Auslandsstation nach Studium in Deutschland zu tun, Firenze. Da war ich fast 6 Jahre und habe eben erstens Italienisch gelernt, entdeckt und habe auch die italienischen Cantautori entdeckt. Das ist so eine Spezies, die es hier gar nicht gibt, die einfach auf eine pfiffige, freche, politische, eingemischte Art zusammentextet, was eigentlich aus unseren Traditionen gar nicht zusammengehört, nämlich eben Sex und Politik und Abtreibungsrecht und Scheidungsrecht, damals heiße Themen Anfang der 80er Jahre in Italien, zusammen mit einem Besuch in Berlin, dem Treffen mit einer Prostituierten nachts und alles, was diesem Mann so durch den Kopf geistert, ja, in diesem Erotico Stomp, Disperato Erotico Stomp heißt der Song, ist in diese Lyrics eingegangen und ich war damals ganz bezaubert über so viel Grenzüberschreitung.
Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò. Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte e ti eran botte, Dio, che botte. Ti hanno visto alzare la sottana. Io sto sempre in casa, esco poco, penso solo, sto in mutande.
Die Schriftstellerin Dagmar Leupold ist heute mein Studiogast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir hörten einen Song von Lucio Dalla und Sie, Frau Leupold, müssen den Titel jetzt nochmal sagen.
Disperato Erotico Stomp.
Das können Sie nämlich besser als ich. Ja, wir haben über Ihren neuen Roman gesprochen, Die Helligkeit der Nacht, ein Journal. Ich nenne jetzt noch einmal ein paar andere Titel. 2002 erschien Eden Plaza, 1992 schon Edmond, Geschichte einer Sehnsucht und 2007 Grüner Engel, Blaues Land. Das sind jetzt nicht alle. Die habe ich darum ausgesucht, weil alle drei ein eigenes oder besonderes gemeinsames Thema haben. Sie erzählen nämlich von der Liebe und von ihrer Verletzlichkeit, von Sehnsucht und Erotik und sie erzählen auch vom Schreiben. Nun sind Sie ja promovierte Literaturwissenschaftlerin und als Dozentin ja auch Kennerin der vergangenen und gegenwärtigen Literatur. Wie kann man denn eigentlich über die Liebe schreiben, wenn alles schon gelebt wurde, geschrieben wurde, gesagt wurde? Wie fängt man da an?
Also ich glaube, dass das fast für alle möglichen Themen gilt, ja, sofern man sie wirklich so auf die Fundamente zurückführt, Tod, Leben, Liebe, Geburt und so weiter. Und das ist in der Tat auch manchmal entmutigend und spielt auch eine große Rolle in meinem ersten Roman, eben dieses Gefühl, Echo, alles schon gesagt und im Prinzip muss man immer warten, dass man selber was hört und dann kann man gerade noch die letzten 3 Sätze wiederholen und nie kommt was Neues dabei raus. Das ist ja das Schicksal der armen Nymphe Echo, die Narzisso sehr liebt und ihm das nicht mal sagen kann, weil sie von Hera aus Eifersucht eben dazu verdonnert wurde, eigentlich nur wiederholen zu können, was gerade gesagt wurde. Abgesehen davon, dass Narziss sehr mit sich selbst beschäftigt ist und sie gar nicht hören würde. Ja. Selbst wenn sie in kompletten Sätzen Originelles von sich geben könnte. Aber eben diese Nymphe Echo ist für mich eine ganz wichtige, ja, so eine Art Alias. Ja. In der Situation finde ich mich selbst als Autorin auch. Aber dann denke ich, Mensch, beim Lesen geht es dir doch auch oft so. Du liest was und der schönste Effekt beim Lesen ist, du bist verblüfft, dass du was wiedererkennst, was du nicht wusstest. Also das ist dann beides drin. Ja, ich glaube, sonst würde auch Lesen keinen Spaß machen, wenn es die reine Fremdheit wäre, die man da begegnet. Also dieses Paradoxe, dass man was wiedererkennt, was man nicht wusste. Aber also im Moment des Lesens eben sofort erfasst und versteht. Und das muss man dann eben von der Produktionsseite irgendwie in Gestaltung übertragen. Und da ist es dann eigentlich nicht so entmutigend. Da muss man dann, also ich jedenfalls, radikal sein. Und das bedeutet für mich, bei sich selbst anfangen. Jetzt nicht in dem Sinne von strikt nur autobiografische Bücher zu schreiben. Da wäre schon Die Helligkeit der Nacht sicher kein besonders gutes Beispiel. Aber in einem anderen Sinn ist es eben doch immer autobiografisch, jedenfalls finde ich das wichtig, insofern als man bei sich selbst anfangen muss und sich überlegen muss, sozusagen, wie transformiert man Erfahrungen, nicht wie transferiert man sie einfach nur so auf Papier, sondern wie transformiert man sie so, dass beim Lesen die Erfahrung selber erfahrbar wird, also wirklich was plastisch und sinnfällig wird. Mindestens bei dem Thema Liebe scheint mir das ungeheuer wichtig. Ja?
Also Transformation ist dann der Prozess, in dem das Erleben, das Denken, das Fühlen sich in Sprache
genau,
umsetzt.
Zunächst ist es eigentlich mal eine Abstraktion, aber beim Lesen wird es wieder eine Konkretion. Also mindestens idealerweise für mich. Das heißt, es passiert auch was über die Sinne und nicht nur über das kognitive Verstehen. Ich will ja keine Abhandlung über die Liebe schreiben. Ja, da ist es dann, glaube ich, so wichtig, dass man jetzt nicht, also ich habe gesagt, der Erfahrungsbegriff ist zentral für mich. Und das bedeutet aber eben auch, dass man überlegt, was sind sehr sinnfällige, was sind gute, produktive Details, wenn man jetzt was erzählt. Zum Beispiel die Geschichte eines Scheiterns einer Ehe. Ja, dann ist es ja sinnlos, wenn man das soziologisch macht, finde ich jedenfalls. Also im Sinne von Ursachenforschung oder das muss dann wirklich eine Nahaufnahme sein. Ja, also über wie unterschiedlich man den Körper sieht, wie er sich verändert, den eigenen, den des anderen. Was passiert da? Ja, was passiert, wenn ein Blick von gnädig zu ungnädig kippt und so weiter. Und da stellt man dann fest, da gibt es aber noch ganz viel.
Dagmar Leupold, ist das nicht immer auch das Interessanteste?
Absolut.
Nämlich das eigene und das Persönliche, das, was nur man selber als Autor geben kann. Alle anderen können alles andere geben, aber man selber kann genau das geben und das ist dann eben auch original.
Ja, ja, genau. Also ich glaube wirklich, dass man mit seinem ganzen Körper schreibt und der Kopf gehört ja nun Gott sei Dank zum Körper, dass das eben auch eine gewisse unlösbare und insofern auch begründete und nicht willkürliche, zufällige Beziehung ist, was natürlich nicht bedeutet, dass alles, was dabei rauskommt, gut ist. Da geht dann die Arbeit los. Ja, es ist schon eine Überführung natürlich in eine ästhetische Realität, die beim Lesen wiederum eben eine andere Sinnfälligkeit bekommt.
Und das würde mich doch auch nochmal interessieren, Dagmar Leupold, weil Sie sagten eben, der Kopf gehört zum Körper, ja, und der Kopf ist ja zum Beispiel bei Ihnen auch wieder derjenige, der eine ganze literarische Tradition schon kennt. Wie weit guckt denn eigentlich der Literatur oder die Literaturdozentin dann auch der Autorin über die Schulter? Gibt es da dann auch kleine Kämpfchen? Die eine sagt, ich finde das aber sehr schön so und die andere sagt, nee, so kannst du das nicht machen?
Nicht in einem besonders ernst gemeinten Sinn, ja, so richtiger Antagonismus. Ich tue jetzt mal so, als wüsste ich nichts. Ich glaube sowieso nicht, dass das beim Schreiben helfen würde. Ich bin der Meinung, je mehr man neugierig ist auf das, was man tut, und das schließt auch ein theoretisches Interesse ein, umso besser, ja. Also ich glaube nicht irgendwie an den naiven Künstler allgemein, gar nicht nur Autor, ja. Und ich bin sicherlich in dem Sinne keine naive Künstlerin und die singen manchmal im Duett, die Autorin und die Literaturwissenschaftlerin und plündern sich auch gegenseitig so ein bisschen aus. Ja, also es gibt, finde ich, wunderbare Begriffe aus der Rhetorik, aus den rhetorischen Figuren, die ich poetisch nutze. Mein Lieblingsbegriff ist mise en abîme, also französisch, das ist aus irgendeinem Grund französisch geblieben, etwas an den Abgrund führen. Und das ist mir wichtig in meinen Texten, ja, dass ich nicht nur den Grund weiß, sondern auch den Abgrund. Und es ist gleichzeitig ein wunderbarer Ausdruck, der jetzt natürlich erstmal auf ein bisschen theoretisch klingt, vielleicht jemandem Schreck einjagt, aber er darf dann halt auch nicht einfach so dastehen. Das interessiert mich jetzt nicht. Ich will da nicht irgendwie Name-Dropping betreiben, ja. Aber da kann man sehr viel draus machen, finde ich.
Kleist sagt, das fällt mir gerade ein, du bist der Grund und der Abgrund meines Schreibens.
Richtig, das hat genau mit dieser Figur zu tun.
Ja, ja, also sie ist sozusagen der Hintergrund, der Auslöser, aber er könnte sich da auch verstolpern und sehr tief fallen.
Genau, es ist auch, ohne so einen Moment der Gefährdung funktionieren für mich Texte nicht. Das kann, es birgt das Risiko, dass es wirklich scheitern kann, aber es bietet auch unglaublich viel Möglichkeiten, was zu explorieren, die ich sonst nicht hätte. Ich spreche also wirklich persönlich für mich. Das ist keine sozusagen verbindliche Poetik, ja, aber ich brauche das.
Ich habe eben drei Titel genannt von drei Romanen, in denen die Liebe eine besondere Rolle spielt. Und in dem Roman Eden Plaza ist es ja so, da gibt es eine Erzählerin, die wie eine Scheherazade ihre Geschichte, ihre Ehegeschichte ihrem Geliebten erzählt, mit dem sie im Eden Plaza im Hotel immer wieder Tag oder Nächte verbringt. Dieses Erzählen, das scheint mir ein Grundbedürfnis auch ihrer Figuren zu sein. Also als würden die, ja, wenn ich sagen würde, um ihr Leben erzählen, klingt ein bisschen dramatisch, aber würden die ihr Leben erzählen, also erzählend erst ihr Leben entwerfen.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass Erinnern, insofern Erinnern im Rückblick immer aufs eigene Leben auch ist, tatsächlich erzählerisch organisiert ist, dass man also sich selbst sozusagen in Zusammenhängen setzt und nicht irgendwie einfach nur auf einer Zeitachse in irgendeiner beliebigen Reihenfolge. Und die Abwandlung, also Scheherazade, die echte, also echte aus den Tausend eine Nacht, erzählt tatsächlich um ihr Leben, ja, und die meine, das kann man natürlich nicht behaupten, aber für ihr Leben gern, ganz bestimmt, und in gewisser Weise dann eben doch wieder um ihr Leben, weil das eine Form von Selbstbestimmung und Selbstkonstitution ist. Und es ist ja genau, also in Eden Plaza genau genommen, ist es ein langer Spaziergang durch Birmingham, auf dem sie sich an ihre Erzählung erinnert.
Das ist die Rahmenhandlung.
Ja, das ist also sozusagen nochmal nicht mal das Erzählen selbst, sondern das Erinnern. Das heißt, sie erinnert ihre Lebensgeschichte als eine Erzählung, die sie ihrem Geliebten abgeliefert hat. Also insofern ist das selbst schon das Format geworden, ja. Und das, ja, irgendwie diese Formentscheidungen, die treffe ich sehr früh. Und da war es mir eben klar, es muss so rhapsodisch, episodisch organisiert sein wie das Vorbild Tausend eine Nacht. Also beim ersten Roman war es Echo, jetzt ist es Scheherazade. Und da hat sich das so ergeben, ja, dass ich auch einen großen zeitlichen Abstand brauchte. Sie denkt ja daran zurück nach einer gewissen Zeit. Das heißt, auch der Geliebte ist nicht mehr aktuell sozusagen eine Figur in ihrem Leben. Und insofern, ja, ist das eigentlich ein Roman im Roman.
Ja, damit sind wir schon bei einer zweiten Musik. Wir hatten über mehrere Romane mit dem Thema Liebe gesprochen. Ich glaube, jetzt geht es auch um eine Liebesmusik.
Das stimmt. Es geht um die Love Songs von Miles Davis. Der, den wir jetzt hören, ist aus Porgy and Bess. Und Miles Davis hat mit meiner zweiten Auslandsstation zu tun, nämlich Amerika, genauer gesagt New York. Und ich habe damals sehr viel Jazz gehört und war im Ende 8. Monat mit meinem ersten Kind in einem Miles Davis Konzert, das ich dann leider nach einer Stunde verlassen musste, weil das Kind sich als hochmusikalisch herausstellte und unglaublich
kommen wollte.
Ja, und es kam nicht in der Nacht, das wäre sozusagen Dichtung. Aber ich musste einfach rausgehen, ja. Ich saß auch noch ganz nah an dieser Verstärkeranlage und habe dann sehr genossen, es später mal in aller Ruhe anhören zu können. Thank you.
Dagmar Leupold ist heute zu Gast im Doppelkopfstudio von HR2 Kultur. Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Wir haben über ihre Romane gesprochen, Dagmar Leupold. Reden wir doch jetzt einmal ein wenig über sie selbst. Geboren wurden sie 1955 in Niederlahnstein. Das ist jetzt nicht unbedingt eine aufregende Gegend, aber ein großes Raber, der Rhein prägt die Landschaft. Mhm. Und da ich selber Rheinländerin bin, weiß ich, dass das auch eine Kindheit sehr prägen kann.
Ja, das stimmt, absolut. Also wenn ich so zurückdenke, sind mir landschaftlich die liebsten Lebensstationen die an großen Flüssen. Also mindestens an einem Fluss, ganz so groß wie der Rhein, den kann man nicht immer erwarten, aber das ist wirklich sehr, sehr prägend. Und ansonsten ist es völlig richtig bemerkt, keine besonders aufregende Angelegenheit, Nieder-Ober-Lahnstein oder Lahnstein selbst, außer dass auch Rudolf Scharping da aufgewachsen ist. Ja, aber ich merke einfach, wenn ich mal diese Rheinstrecke heute noch fahre, die ja leider jetzt über die ICE-Strecke meistens irgendwie umgangen wird, dass das wirklich eine ganz starke Emotion auslöst. Also einfach auch dieser brackige Geruch von Flüssen. Ich habe ja da gewohnt, deswegen heißt es Lahnstein, wo die Lahn in den Rhein mündet. Und da gibt es lauter so Böschungen und Unterführungen. Und das ist so was ganz Bestimmtes, das mich, also mit Sicherheit, dass mich 80, 90 noch als Geruch sofort wüsste, jetzt bin ich da, jetzt, auch wenn ich vielleicht alles Rhein, andere bis dahin immer weiß.
Also vor allem nach dem Hochwasser, wenn das Wasser zurückgeht und dann bleiben diese Reste und Holz und sowas bleibt da liegen.
Genau,
und das kriegt das einen bestimmten Geruch.
Ja, das ist sowas wirklich ganz Eindringliches.
Ja. Nun war ja wohl Ihr Vater eine sehr prägende Figur, denn über den haben Sie ja dann auch ein Buch geschrieben. Nach den Kriegen. Was ist das für ein Buch? Es gibt ja viele Vaterbücher, gerade allerdings einer Generation oder Autorengeneration, die etwas älter ist als Sie. Also meinetwegen Christoph Meckel, Peter Hartling. Die haben ja sehr rührende Vaterbücher geschrieben, Nachgetragene Liebe, Suchbild. Und dann gibt es ja auch diese ganz abrechnenden Vaterbücher, was weiß ich, von Günter Säuren zum Beispiel oder Ruth Rehmann, der Mann auf der Kanzel. Was war das bei Ihnen? Nachgetragene Liebe oder eher Abrechnung?
Also ich muss wirklich sagen, weder noch. Ich erinnere mich an zwei Rezensionen, die erschienen, nur an die Titel. Der eine Titel hieß Vaterschlachtung und der andere hieß Liebeserklärung. Ach. Und über beide war ich äußerst verdutzt, ja, weil ich finde nicht, dass Literatur Rechnungen begleichen muss, ja, oder überhaupt Dinge verrechnen muss. Und darum ging es mir gar nicht. Es ging mir schon auch um so eine Art Erfassung meines Vaters, ja, der in der Realität mir sicherlich unfasslicher geblieben ist, als er mir sozusagen über die Gestaltung, die literarische Gestaltung wurde. Da ist er als Figur für mich plastischer hervorgetreten. Aber ich wollte eigentlich zwei Dinge. In dem ersten, in dem Erinnerungsteil, der in den 50er, 60er und 70er Jahren spielt, bis Anfang der 70er Jahre, nachspüren, wie tief der Krieg in den Nachkrieg hineinreicht. Und zwar im privatesten, im geschütztesten Raum oder angeblich geschütztesten Raum, nämlich der Familie.
Also in die Menschen.
In die kleinsten Alltagsrituale, in die Menschen, in ihre Rituale, auf Esszwang und sowas. Ja, in die Sprache natürlich. Das hat mich sehr interessiert, ja, wie äußert sich das, wie drückt sich das aus. Und deswegen ist da die Perspektive eben die der Heranwachsenden, Tochter. Und ich wollte aber im zweiten Teil, der so eine Art Besichtigung dieser Vaterfigur ist, lange bevor er mein Vater wurde, und Sie haben recht, Sie sagten, ich sei jünger als die Generation davor, es hat auch damit zu tun, dass ich einen sehr alten Vater hatte. Also normalerweise könnte ich schon fast einen Großvater haben, der den Krieg, mein Vater ist 1913 geboren, war also über 40, was damals relativ ungewöhnlich war bei meiner Geburt. Und das zweite war dann der Versuch, über diese etwas distanzierte Wahrnehmungsweise, die nun mal Besichtigung ist, um was rumgehen, versuchen zu verstehen, auch so eine Art Mentalitätsgeschichte zu schreiben. Denn ich glaube, dass die Geschichte meines Vaters, in Oberschlesien geboren, ich habe es vorhin kurz erwähnt, entsprechend dann mit dem Überfall Polens im Generalgouvernement sich befindend und dort eine aus seiner Sicht jedenfalls relativ steile Karriere beginnend und gleich als kommissarischer Kreisschulrat, weil er Deutsch und Polnisch fließend sprach, eingesetzt zu werden. Das heißt, der Kriegsbeginn war für ihn ein Karriereauftakt ungeheurer Art. Und alles andere nach dem Krieg, die Flüchtlingsgeschichten, das Gefühl, Handelsklasse 2 zu sein, nicht erwünscht, nicht gewollt, nicht gebraucht zu werden, das fand ich alles in der Biografie meines Vaters wirklich kondensiert. Und das wollte ich ausdrücken. Ich wollte verstehen, was ist daran exemplarisch. Und deswegen habe ich dafür eine ganz andere Erzählperspektive gewählt. Eher so eine Montage mit eingefügten Dokumenten aus Tagebüchern, aus den Archiven, was ich über ihn gefunden habe, da er beim Ministerium war, gab es da sehr viel.
Aber Sie haben ja auch vieles erfahren, Dagmar Leupold, im Nachhinein, was Sie vorher gar nicht wussten, was also Ihr Vater Ihnen, den Kindern, gar nicht erzählt hat.
Ausnahmslos. Und das war auch, und das ist für mich wirklich auch das, ja, einerseits Quälendste gewesen, andererseits auch irgendwie das Faszinierendste, zu verstehen. Wir hatten es ja vorhin schon kurz über Erinnerungen und Erzählen und das eigene Leben als Erzählung, dass die Rückschau auf das eigene Leben natürlich auch ganz in der Generation vor allen Dingen aus Legendenbildung besteht. Und also ich hatte sozusagen, mein Vater war die Summe der Legenden, die er über sich in Umlauf gesetzt hat, erzählt hat in der Familie. Und bei der Recherche kam ein ganz anderes Leben raus. Also wirklich ein ganz anderes. Gut, wir haben auch nicht gefragt, also weder ich noch meine Schwestern. Und das war sicher eine sehr symbiotische Angelegenheit, nicht zu fragen und mein Vater nicht zu erzählen. Wobei bei ihm nicht erzählen nicht bedeutet, er redet nicht. Er hat unentwegt geredet, aber das ist auch eine Form des Schweigens. Das ist ja nicht...
Er hat nichts preisgegeben.
Es ist ja kein Dialog. Er hat nichts preisgegeben, genau.
Literatur darf viel bei Ihnen, Dagmar Leupold. Sie darf Kleist und Meinhof miteinander reden lassen. Sie darf sich auf Byrons Feldbett setzen. Das ist jetzt eine Anspielung auf ein Gedichteband, Byrons Feldbett. Sie darf die Lebenslügen des Vaters entdecken. Gibt es etwas, was Literatur nicht darf?
Oh, man könnte ganz plakativ könnte ich sagen, schlecht sein.
Ja, das ist aber schon ganz schön.
Ich finde, sie sollte nicht feig sein, kleinmütig. Ich finde, sie muss immer was wagen. Ja, also natürlich dann eben auch unter Umständen ihr eigenes Scheitern oder das Scheitern eines bestimmten Projekts. Ich meine, es ist nicht gleich existenziell. Und sie muss unbedingt, finde ich, Sprache als Material jedes Mal sich wie eine Fremdsprache neu erarbeiten. Also sie darf sich nicht auf was verlassen oder wir sind ungeheuer konditioniert. Also ich sage damit absolut nichts Neues. Das ist mir bewusst von Codes und Konfektionen und Formaten und das ist schon eine ziemliche Zwangsjacke, ja. Und wenn man im Gehorsam sozusagen auf die mit Sprache umgeht, dann interessiert mich das Ergebnis eigentlich nicht. Also es ist schon auch irgendwie immer im Sprengsatz, heißt es mal bei Kleist, ja. Also man muss sich schon auch immer wahnsinnig zur Wehr setzen und ihr was abbringen. Ich finde das manchmal geradezu, ich empfinde das geradezu körperlich. Also dieses Abbringen, ja, dem eigenen System, das ja auch irgendwie natürlich mit der Sprache, die rundherum gesprochen wird, sehr viel zu tun hat und damit vollgesogen ist. Also dem was zu entreißen, ja, was in irgendeiner Weise ein Fenster in der Wand öffnet, wo vorher keins war. Ich habe mal so mit den Kindern, als sie noch klein waren, das war irgendwie ein verregnetes Wochenende in Österreich, keiner wollte natürlich wandern, spazieren gehen oder sonst was. Und dann haben wir beschlossen, wir gehen eine Mine besichtigen, also eine nicht mehr aktive, ich weiß nicht, ausgelassen, oder wie heißt es dann, so eine Bergmine. Und da gab es Führungen, das war jetzt einfach so ein kleines Museum. Und dann ging also der Führer und diese Kinder schlurften absolut lustlos hinter mir her mit so einem Wischtuch. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum hat er so einen Putzlappen in der Hand? Und wir gingen da durch diese engen Schläuche und es tropfte und war dunkel. Und irgendwo blieb er stehen, aus meiner Sicht ganz willkürlich, und leuchtete mit der Taschenlampe in die graue Wand. Die sah ungefähr so aus wie die Fassaden in der DDR, als noch die ganzen Zweitakter rumfuhren, ja. Und fing an, mit diesem Putzlappen an zu reiben. Und da kam eine Erzmine zum Vorschein, die in einer Weise geleuchtet hat, in diesem banalen, grauen, freudlosen Tunnel, dass ich gedacht habe, ja, genau, sowas muss man machen, wenn man schreibt, ja. Also man muss sich schon mit Dreck befassen und auseinandersetzen, was Alltag ja durchaus auch hat und sein kann. Aber eben auch ab und zu mal sowas zücken, ja. Und an der Stelle, wo auch nichts bei rauskommen kann, das ist ja einfach mal drunter schauen wollen. Das ist mir wichtig.
Die Dunkelheit erleuchten oder die Helligkeit der Nacht fällt mir dann wieder ein.
Ja, irgendwann kommt man immer zu diesen gleichen Bildern.
Ja, hat ja auch der Bach-Sohn getan, um elegant auf die nächste Musik überzuleiten.
Ja, das ist richtig. Das ist eine Arie aus einer Oper des jüngsten Bach-Sohns, gesungen von einem Countertenor, den ich vor ein paar Jahren entdeckt habe, dessen Stimme mich absolut bezaubert, Philipp Jaruski. Jetzt hört man ihn allerorten, aber so vor ungefähr drei, vier Jahren, war er wirklich noch eine ganz unbekannte Stimme. Und ja, sicherlich hat das auch was mit diesem etwas Amphibischen zu tun, der Stimmen der Countertenor, wo man nicht sagen, ist das männlich, ist das weiblich. Das zieht mich einfach an. Das ist ja auch so ein Spiel im Kleistbuch. Und er hat einfach eine wunderbare Stimme und diese Arie ist ein Genuss. Musik
Im Doppelkopf in H2 Kultur ist heute die Schriftstellerin Dagmar Leupold zu Gast bei Sylvia Schwab. Und wir hörten eine Arie aus der Oper Adriano in Syria von Johann Christian Bach. Dagmar Leupold, Sie sind in Niederlahnstein geboren. Studiert haben Sie in Tübingen und Marburg. Dann haben Sie 6 Jahre in Florenz gearbeitet, in New York promoviert. Heute leben Sie in München, aber zwischendurch gab es auch Lehraufträge in Bamberg, Mainz, Leipzig, im Augenblick in Tübingen. Sind Sie ein unruhiger Mensch?
Wenn man sich das so anhört, müsste man praktisch antworten, ja. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich werde auch sehr schnell sesshaft. Also ich eigne mir sehr schnell die Orte an. Ich bin jetzt schon sehr lange in Tübingen, also lebe in München und pendele im Semester wöchentlich nach Tübingen. Und abgesehen mal von den Ärgernissen eines Pendlers, von denen ich, glaube ich, hier nichts erzählen muss, ist es auch sehr schön, also diese Form von zwei Orte zu haben, in zwei Orten kleine Rituale ausbilden zu können. In München mehr als Schriftstellerin und Mutter, in Tübingen eben dann mehr als Uni-Angehörige und Freigeist in der Stadt ohne wirkliche Anbindung. Also das finde ich schon auch ein großes Privileg, muss ich sagen. Und im Übrigen macht es mir sehr großen Spaß, meinen Schreibtisch auch mal verlassen zu dürfen und einfach mit Studenten zu tun zu haben. Das Alter ist mir vertraut, das ist ungefähr das Alter meiner Kinder. Und das ist einfach was ganz anderes, wenn man in so einer Dynamik was entwickeln kann, als wenn man das immer selber so ausbrütet.
Ja, Sie leiten ja da das Studio Literatur und Theater. Das ist so eine Art Akademie, kann man sagen, Fachstudenten, aber Studenten aller Fachrichtungen.
Genau, im Unterschied zu.
Was bringen die denn jetzt mit zu Ihnen?
Ich muss wirklich sagen, ausnahmslos Neugier, häufig Talent und ganz oft auch Experimentierwillen und Wünsche. Und dadurch, dass es, wie Sie schon sagten, eben nicht eine Schreibschule ist, es ist keine Autorenschmiede wie Leipzig, Hildesheim und also als die prominentesten Adressen, sondern tatsächlich ein Zusatzangebot für alle Studierenden, machen die das auch freiwillig nebenher. Und das ist ganz klar, wer das dann macht, der ist auch hochgradig motiviert. Und das ist für mich was ganz Tolles. Ja, ich muss also niemandem, ich habe kein Zwangspensum, ich habe sehr viel Freiheiten. Ich kann auch Gastdozenten einladen und mein eigenes Programm gestalten. Und das ist ganz wunderbar. Und ich wünsche ihm noch ein langes Leben, diesem kleinen Institut oder dieser kleinen Akademie, das aus der Rhetorik mal hervorging und jetzt aber eine selbstständige Einrichtung ist.
Sie sind ja auch Lyrikerin. Und darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, Dagmar Leupold. 4 Gedichtbände haben Sie veröffentlicht. Wann schreiben Sie Gedichte?
Ich dachte zunächst mal eigentlich, dass ich gar nichts anderes könne, als Gedichte zu schreiben. Und die allererste Veröffentlichung war dann tatsächlich eben auch ein Gedichtband wie Treibholz. Und vielleicht durch die große Zäsur, die Rückkehr nach 11 Jahren Italien, Amerika nach Deutschland bedeutete, also ich habe so erlebt, habe ich dann den ersten Roman geschrieben, von dem wir vorhin auch kurz sprachen, Edmond, Geschichte einer Sehnsucht. Und seitdem ist es so ein bisschen im Wechsel, aber in den letzten Jahren mit einem deutlichen Prosa-Übergewicht. Und ich weiß offen gestanden noch nicht so genau, warum das so ist. Ich habe das Gefühl, im Moment mögen mich Gedichte nicht. Ich komme nicht so richtig rein, ich erfülle die Form nicht oder meine Ansprüche daran. Habe jetzt allerdings in den letzten Monaten wieder angefangen. Ob das was wird, ob sich das zu einem Band sammelt, ist die ganz andere Frage. Aber ich glaube, dass mein Prosa-Schreiben jetzt so fern nicht ist, von der Art und Weise, wie ich Gedichte geschrieben habe. Insofern, als es immer wieder so poetische, glaube ich, Verdichtungen auch in den Prosa-Texten, auch in den langen Prosa-Texten, in den Romanen gibt, eine Zuspitzung in Sprache oder mal als Wucht, mal als Zärtlichkeit, dass das aber immer so ein Trieb ist, ja. Und ich muss das einfach aussitzen, das ist mein Gefühl. Ich kann das nicht erzwingen, ja, dass mir die Form wieder sozusagen schmiegsam wird und ich das Gefühl habe, da besteht wieder Sympathie von beiden Seiten.
Sie haben einmal gesagt oder geschrieben, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich es gefunden habe, man schreibt aus denselben Gründen, aus denen man liest, aus Wissensdurst und Liebeshunger. Wissensdurst oder Liebeshunger? Welche Durststellung bietet Ihnen denn das Schreiben?
Ja, es ist nicht ein Wissensdurst im Sinne von, ich nehme jetzt Informationen auf, die ich vorher nicht hatte. Aber es ist schon häufig so, dass ich über die Gestaltung plötzlich etwas verstehe, wo es vorher gar nichts zu verstehen gab. Also die Gestaltung und die Form ist für mich sehr, sehr wichtig und ist die Bedingung der Möglichkeit, überhaupt was zu verstehen, das es ja vorher nicht gab. Weil inhaltlich, da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, Liebe, Nudel, Tod, Geburt, alles abgenudelt. Ja. Also kann ja die Hinterlassungsfähigkeit von sowas nur über die Form gehen. Und da dann sozusagen was zu schaffen, das einem plötzlich einen Einblick gewährt in was, was man intuitiv versteht, das, also die Art von Wissensdurst, meine ich. Ja. Und die Stillung läuft für mich über die Gestaltung,
und
über die Sprachfindung.
Und der Liebeshunger?
Ganz ähnlich eigentlich. Also für mich ist der Umgang mit Sprache auch was sehr Sinnliches. Also ich kann das praktisch als Material an den Fingerspitzen spüren. Mein Kleist lasse ich deswegen auch mal sagen, er sei Baumphilologe, Rinde anfassen und so. Also furchtloser Übersetzer meiner Fingerspitzen. Und das ist also wirklich eine eindeutige Selbstauskunft. Das muss da sein. Dieser Kontakt muss da sein. Ja, sonst komme ich auf nichts. Und das hat natürlich mit Liebe und Liebeshunger zu tun. Ja, der Wunsch nach Kontakt, das muss ja jetzt nicht zwingend immer erotischer oder sexueller sein. Das stimmt auch auf Kinder, aber es stimmt auch auf Buchseiten bezogen. Ja, wenn man ein Buch aufschlägt, wie es riecht, wie es sich anfasst. Und im Geiste schlage ich ja immer schon das Buch auf, wenn ich schreibe. Und viele andere im Hintergrund.
Sie erzählten jetzt eben schon selbst von Kleist, der Bäume liebt, umarmt. Sie scheinen selber Bäume auch zu lieben.
Ehrlich gesagt habe ich die erst mit Kleist entdeckt.
Aber immerhin. Ja, ja. Also das ist auch etwas, was man als Erfahrung machen kann beim Schreiben.
Ja, wobei natürlich insofern als Papier immer noch holzhaltig ist. Mhm. Die Baumliebe natürlich schon immer auch da war. Aber das war einfach so ein schöner, spielerischer Gedanke, dass es eben Bäume gibt, die tatsächlich beider Lebzeiten, Meinhofs und Kleists, bezeugen könnten, ja, und dass es in diesen Rinden irgendwie drin steckt. Das war ein ganz schlichter Gedanke. Oder natürlich auch mit Daphne, die ein Lorbeerbaum wird, zu tun und so weiter. Das sind lauter so kleine Spielchen, die, wenn sie nicht entschlüsselt werden, das ist gar nicht so wichtig, ja, ist ja kein Sudoku, aber sie geben dem vielleicht irgendwie eine Form von haptischer Oberfläche.
Ja, und weil wir nun mit unserem Doppelkopf bald am Schluss sind, würde ich Ihnen, Dagmar Leupold, gerne zum Ende einen Baum schenken. Was würden Sie sich denn, wenn ich Ihnen den schenken würde, aussuchen? Einen großen oder einen kleinen, einen zarten, einen knorrigen, einen alten, einen jungen oder einen Frühlingsbaum oder einen Herbstbaum?
Also da muss ich keine Sekunde nachdenken. Eine Linde.
Eine Linde.
Eine Linde im Juni.
Eine Linde im Juni,
die duftet,
wenn sie blüht. Wenn sie blüht.
Ja.
Ja, dann danke ich Ihnen, Dagmar Leupold, für dieses schöne Gespräch. Wir hören eine letzte Musik. Was haben Sie ausgesucht?
Ich habe ausgesucht von den Klaviertrios von Beethoven, das in C-Moll, aus dem ersten Satz. Und das hat mit meiner Liebe zum Cello zu tun, die leider noch relativ unerwidert ist. Ich habe also gerade erst angefangen, letztes Jahr zu lernen. Es ist aber ein sehr langer Wunsch von mir. Und ich höre mir einfach jetzt an, was ich irgendwann mal vielleicht einigermaßen nachspielen können werde. Ich habe das Instrument immer sehr geliebt als Klang, aber auch als Korpus. Und deswegen also diese Cello-Musik am Schluss.
Und von den Doppelkopfhörern in H2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.